Wir schauen an Grundgesetze des Glaubens. Dinge, die für das gesamte Glaubensleben immer gültig sind. Und so ein Wort steht im Galaterbrief. Da steht, was der Mensch sät, das wird er ernten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wir lesen einmal aus dem Galaterbrief, aus dem 6. Kapitel, ab Vers 7 bis Vers 10. Schlag gern die Bibel auf und ich lade auch immer ein von der Seite, wenn man die eigene Bibel nicht mit hat, kann man eine ausleihen, nehmen, die Bibel mitzulesen und dieses Kernwort festzuhalten, einzuprägen, auswendig zu lernen und dann im Alltag anzuwenden. Galater 6, ab Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Amen. Ich kann mich noch erinnern, in der Kindheit, dann habe ich ein Geschenk bekommen, das war so ein kleines Paket, wohl an einer Kinderzeitschrift befestigt, und da war Samen drin, Wickensamen. Und die haben die Kinder ermutigt und haben gesagt, steckt das irgendwo in die Erde rein und gießt und ihr werdet staunen, was ihr seht. Und tatsächlich, wunderbar, das wuchs, schöne Blüte, fantastisch, hat richtig Freude gemacht und eigentlich auch dazu angeregt, dass man öfters mal was pflanzen sollte, in den Garten gehen und so nicht bloß irgendwo in der Theorie ist, sondern ganz in der Schöpfung Gottes entdeckt, was da alles Schönes von Gott angelegt wurde. Wunderbar war das. Und so etwas gab es dann später nochmal, da waren es Erbsen. Erbsen, ja. Und wenn du Erbse eingepflanzt hast, ist tatsächlich gewachsen, sogar bei mir. Fantastisch und groß geworden und gibt sogar wieder Erbsen. Ja, gibt sogar wieder Erbsen. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Also wenn man Wicken sät, dann erntet man Wicken. Wenn man Erbsen sät, erntet man Erbsen. Nicht über Kreuz, wenn ich Wicken sähe, ernte ich Erbsen. Das wäre ja noch was. Ja. Stellt euch vor, ihr kauft ein am Rewe von, ja, da gibt es ja Pflanzen, alle Dinge. Vielleicht ist da auch mal ein großes Angebot an Samen für den Garten. Und da würde jetzt auf den Tüten draufstehen, sehen Sie mal aus und staunen Sie, irgendetwas wird entstehen. Ich glaube, das würden nicht viele kaufen. Oder andersrum, wenn da draufsteht, jetzt müsste ich ja eigentlich meine Gärtner ranholen und hier bessere Beispiele, ja. Opa auch immer, ja, diese kleinen Tüten mit Samen und dann wird das eingesät und es entsteht tatsächlich das, was drauf ist. Petersilie, sagt mir mal ein paar schöne Dinge, die ihr mögt. Möhren, ja, was habt ihr schon so angepflanzt? Tomaten, Zwiebeln, Gurken, Karotten, ja, Tulpen. Aber ihr merkt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Es kommt tatsächlich das heraus, was man gesät hat. Ja, auch Kastanien im Herbst, die fallen von den Bäumen, wenn man die in die Erde tut. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Das bricht auf und dann entsteht so eine Wurzel draus. Es entsteht wieder eine Kastanie. Entsteht wieder eine Kastanie. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Könnte man noch fortsetzen. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Kann mich erinnern, in Südamerika, hinten im Garten, dann war es wichtig, immer wieder Gras nachzusehen, weil dort oft so trocken war, dass es doch passiert ist, trotz Gießen, trotz Beregnen, das Gras weggebrannt ist von der Sonne, ja. Und du musstest wieder aussehen und wieder neu wässern und Wenn man viel gesät hat, konnte man viel ernten, und wer wenig sät, der wird wenig ernten. Das ist mal ein Grundprinzip. Ganz klares Bibelwort, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und das heißt dann automatisch, wenn ich zum Beispiel evangelisiere, zu Gottes Ehre Menschen rufe in die Nachfolge und das Evangelium verkündige und ich lebe für den Herrn, dann werde ich auch ernten. Aber was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Nicht von alleine, sondern er muss säen. Und wenn er viel sät, wird er viel ernten. Und wenn er wenig sät, wird er wenig ernten. Und dass ein paar Samen nicht aufgehen, ist auch normal, oder? Ist doch ganz selten, dass alle aufgehen und alle werden, ja? Das ist auch ganz normal, ja? Also wenn ich 100 Traktate verteile, kann ich nicht erwarten, dass 1000 Leute gläubig werden. Versteht ihr, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Aber wenn ich 10.000 Traktate verteile, kann ich schon erwarten, dass, und jetzt kommt euer Glaube, auf jeden Fall Menschen auch das Lesen angerührt werden von Gott und auch gläubig werden. Wir beten dafür, wir verteilen, wir säen das Wort, ja. Und was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dieses Prinzip gilt nun überall im Leben. Überall im Leben. Zum Beispiel in Sprüche 22 steht, wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten. Und die Rute seines Übermuts wird ein Ende haben. Nochmal, wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten. Und die Rute seines Übermuts wird ein Ende haben. Und da ist etwas dahinter, ihr merkt schon, was uns oft gar nicht bewusst ist. Ich vereinfache das mal. Nicht nur der Same im Garten, sondern jedes Wort, das ich spreche, ist ein Same. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Letztendlich sogar jeder Gedanke, den ich denke, wie beim Samen, nicht jeder einzelne, aber wenn ich fortlaufend in eine Richtung denke, das wird er auch ernten, denn das wird Folgen haben. Und auch unser Tun, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und das ist jetzt eine Grundhaltung unseres Herzens und unseres Lebens, die wir verinnerlichen sollten, dass das nicht so ist, ich habe was gesagt und da ist nichts dabei, sondern die Worte, die wir sehen, die werden auch eine Ernte bringen. Die Taten, die wir tun, die werden auch eine Ernte bringen. Die Gedanken, die wir fortlaufend wiederholt denken, die werden auch Folgen haben, in der einen oder anderen Weise. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und hier steht dann eben, wer Unrecht sät, wird auch Unglück ernten. Und wir haben da ein ganz, ganz starkes Beispiel im Buch Esther. Die Esther war eine Königin nach dem Herzen Gottes, eine junge Frau voll Liebe zu Gott und aufrichtig und bescheiden und hingegeben dem Herrn. Und sie wurde Königin. Und vereinfacht ausgedrückt hatte sie einen Onkel, Mardochai, der war schon länger dort am Königshof, ein sehr weiser Mann, ein sehr gläubiger Mann, und dieser Mann hat immer Gutes getan am Hof. Und eines Tages hat er mitbekommen, dass es da Diener gab am Hof, die wollten den König ermorden. Und dann ist er sehr erschrocken und er hat gebetet und er hat Mut gefasst und hat es dem König gesagt. Und das wurde überprüft und so konnte ein Mord am König verhindert werden. Dann wurde die Königin Esther Königin, sie war eine jüdische Frau, hat das aber nicht in den Mittelpunkt gestellt. Und es gab einen weiteren Mann am Hof, der hieß Haman. Und während der Mardochai, der Onkel von der Esther, immer drauf aus war, Gutes zu tun, war der Haman jemand, der wollte so groß werden, wie er nur irgend kann, egal ob er die anderen niederdrückt, beiseite schiebt, am Stuhl sägt oder was auch immer. Ja. Für ihn war nur wichtig, er will so hochkommen im Leben, wie es irgend geht. Und dieser Haman, der hat sich dann was ausgedacht, denn ihn hat das geärgert, dass der Mardochai so geachtet war am Hof. Ne? Das ist so, wie wenn du auf Arbeit bist, du machst immer gut deine Arbeit. Du hast ja über die Jahre hart erarbeitet ein gutes Ansehen und du bist auch geschätzt, ja. Und dann ist da jemand, der kann es nicht ertragen, dass du einen guten Ruf hast, dass du angesehen bist, dass Leute gerne mit dir zusammen sind. Der möchte deinen Job oder möchte über dir stehen und fängt an, sich Gedanken zu machen, wie kann er dich stürzen, wie kann er das erreichen, dass du nicht mehr angesehen bist? Wie kann er irgendetwas einleiten, dass es dir nicht mehr gut geht und dass er deine Stelle einnehmen kann? So war dieser Haman. Und dann hat er überlegt. Und dann hat er sich das Fachliche angeguckt von dem Mardochai. Und der Mardochai, der hat wirklich sich eine Mühe gegeben. Das war ein feiner Mann. Der hat gearbeitet, der war zuverlässig, der hat wirklich gute Ratschläge gegeben. Er konnte da nichts finden. Jeder macht mal einen Fehler, aber im Prinzip, ja, das wäre nichts gewesen, was man ihm irgendwie negativ anrechnen kann. Und dann hat er etwas mitgekriegt. Mardochai, der hat ja von ganzem Herzen Gott geliebt. Und weil er Gott so geliebt hat, hat er auch seine Gebote alle geachtet. Und da gehörte dazu, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sagt der Herr, der allmächtige Gott. Und deswegen war er nicht bereit, sich vor Menschen niederzuwerfen. Also nicht so wie die Kardinäle vorm Papst den Boden küssen und sagen, oh, du bist der Stellvertreter Christi auf Erden, wir ehren dich alle. Ja, so ein Götzendienst war er nicht bereit mitzumachen. Und deswegen hat das der Haman entdeckt. Andere fallen immer vor dem König nieder und der Mardochai, der steht hinten in der Ecke, bescheiden, und der wirft sich aber nicht auf den Boden vor einem Menschen. Da gibt Ehrerbietung, aber er wirft sich nicht auf den Boden vor einem Menschen. Das macht er nicht, weil er seinem Gott allein die anbetende Ehre gibt. So. Und als der Haman das mitbekommen hat, dann ist er heimlich zum König und hat angefangen zu hetzen und hat gesagt, König, da gibt es Leute, die gehorchen dir nicht, die folgen nicht deinen Geboten. Wahrscheinlich planen die einen Aufstand, die sind nicht demütig. So hat er angefangen. Und das endete dann mit dem, dass er gesagt hat, lass doch dieses Volk ausrotten, die machen sowieso nur einen Aufstand gegen dich. Und dann hat er den so aufgehetzt, den König, und das war eigentlich ein guter Mann, der hat die Esther auch geliebt und die hatte da einen guten Einfluss. Ja. Aber der Haman, das war so ein intriganter Typ, der hat ihm sein ganzes Herz umgedreht, verkehrt gemacht, nur damit er an die Macht kommt. Und hat ihn also überredet und dann haben sie das losgeworfen und einen Tag festgelegt und an dem Tag sollen die Juden getötet werden. So, der König wusste aber nicht, dass die Esther auch eine jüdische Frau war. Und jetzt haben die Juden im ganzen Land das einzig Richtige getan, was man tun kann in so einem Moment. Sie haben Buße getan in Sack und Asche. Die haben gefleht zu Gott, die haben gerufen zu Gott. Und der Mardochai kam ziemlich nah an den Palast nochmal heran, ja, und hat dafür gesorgt, dass die Esther das mitkriegt und hat gesagt, du bist die Einzige, die zum König gehen kann. Du liebst deinen Gott, liebe auch dein Volk. Vielleicht hat Gott dich nur Königin werden lassen, damit du jetzt für uns eintreten kannst. Und nun war das damals hochgefährlich. Es war hochgefährlich. Man konnte nicht einfach, ohne dass man eine Erlaubnis hatte, zum König gehen. Ja, das war so wie eine Bedrohungsaktion. Ja, da will jemand einfach zu mir, das war zu gefährlich. Das wollten die nicht. Und sie musste aber dorthin, weil der Tag kam, wo alle jüdischen Menschen getötet werden sollten im Reich. Sie konnte nicht warten, versteht ihr? Aber ganz Israel hat gefastet und hat gebetet und hat Gott gesucht. Übrigens in Klammern, die jetzt so gebetet und geschrien hatten, da waren viele dabei, die hätten eigentlich schon wieder nach Israel zurückkehren müssen vorher. Die waren ja dort in der Verbannung gewesen und dann hatten sie sich so liiert mit allem. Und Gott hatte die Möglichkeit gegeben, zurückzugehen nach Jerusalem, zurückzugehen nach Israel. Und da haben manche gesagt, hier geht es uns doch auch gut, was sollen wir da folgen? Ja? Und jetzt haben sie bitterlich Buße getan über diesen Fehler. Und andere, die ausdrücklich den Auftrag hatten, wie Esther, wie Mardochai, die waren gehorsam gewesen. Das waren zwei verschiedene Dinge. Gut. Auf jeden Fall, die beten und fasten und dann die nimmt sich den Mut und sie geht zum König und sie darf mit ihm sprechen. Da gab es so einen Gnadenakt, das zeigt uns auch den Herrn Jesus in seiner Liebe als König, als Vorbild. Und er neigt praktisch das Zepter und berührt sie und sagt, es sei dir alles vergeben, was möchtest du? Und sie macht das dann geschickt über 2, 3 Stationen. Und am Ende erklärt sie dann, ja, wir sollen alle getötet werden. Wir sollen alle getötet werden. Und der König erschrickt wahnsinnig. Und nun war das damals so, wenn ein König was gesagt hat, das wurde auch eingehalten. Also das war nicht so wie bei den Politikern heute bei uns, ne? Die sagen, wir machen keine Koalition und dann machen sie. Und die anderen sagen, wir machen eine und machen dann keine und wie auch immer. Ja. Die waren noch an ihr Wort gebunden, wenn die damals was gesagt haben. Das waren noch nicht solche Wendehälse, solche schwachen Persönlichkeiten oder intriganten Leute, die ständig da als König ihre Meinung ändern können und ihr Wort wieder zurücknehmen und hin und her. Und was vor der Wahl ist, zählt hinterher nicht mehr. Sondern wenn so ein König was gesagt hat, dann war das gesagt. Das findet ihr an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift. Das ging sogar bis zu dem, wenn er sich nicht dran gehalten hätte, wäre er automatisch abgesetzt worden. Versteht ihr? Und dieser böse Mann, dieser Haman in seiner Hinterhältigkeit, der hat das gewusst und hatte den König jetzt reingelegt und jetzt hatte der diese ganz falsche Anordnung gegeben und jetzt hat er geweint und hat gesagt, was soll ich nur machen? Das habe ich doch nie gewollt. Das war niemals meine Absicht. Und er überlegt und er überlegt und er überlegt. Er kann es nicht rückgängig machen, aber dann fällt ihm ein, okay. Und dann gibt er eine Weisung und er sagt, aber die Juden dürfen sich im ganzen Land verteidigen. Versteht ihr? Die müssen sich nicht gefangen nehmen lassen, die müssen sich nicht verschleppen lassen wie Konzentrationslager, Hitlerreich oder so, ja. Sondern die dürfen sich wehren, die dürfen sich bewaffnen, die dürfen gegen die auftreten. Und von seiner Empfehlung her empfiehlt der König niemand, an dem teilzunehmen, die festzunehmen. Und jetzt hat sich nämlich gezeigt, wer sozusagen so richtig die Schurken waren, um es mal ganz einfach zu sagen, die einfach nur so eine Wut hatten auf den Mardochai und auf sein Volk und sie unbedingt töten wollten, wie das in der Geschichte immer wieder vorgekommen ist gegen die Juden. Und wer sich da zurückgehalten hat und sie durften sich wehren und obwohl sie wenige waren, hat Gott ihnen geholfen und sie haben den Sieg gehabt und sind nicht ausgerottet worden und konnten dann weiterleben. Und jetzt war es so gewesen, dieser Haman, der wollte ja immer größer werden und der König, der wollte sich bedanken bei dem Mardochai, weil ihm jetzt die Augen aufgegangen sind, der hat doch sogar damals geholfen, dass die, die mich töten wollten, gefangen genommen wurden. Ich habe mich noch nie bei dem Mann bedankt, ich habe dem noch nie irgendwas Gutes getan dafür. Und dann holt er den Haman und sagt zu dem Haman, Horch, es gibt einen Mann, den ich ehren möchte. Und der Haman, wie er so ist, der denkt natürlich, na, das kann ja nur ich sein. Ne? Wenn jemand geehrt werden muss, dann bin ich das. Ja. Was würdest du machen, Haman, um den zu ehren? Und dann denkt er, wow, was tät mir gefallen? Und dann sagt er, ja, das schönste Pferd des Königs draufsetzen, überall über den Königshof führen lassen und in dem Regierungsbezirk und ganz laut ausrufen lassen, dass das ein ehrenwerter Mann ist, dem alle Ehre gebührt. Und dann sagt der König, prima, dann nimmst du die Zügel in die Hand und der Mardochai setzt sich aufs Pferd und den möchte ich ehren. Versteht ihr? Genau umgekehrt. Merkt ihr? Das Wort, was der Mensch sät, wird er ernten. Ja? Es begann. Und dann ist er so erschrocken, der Haman, und hat gemerkt, hier dreht sich alles um. Hier dreht sich alles um. Und dann ist er reingelaufen zur Königin, was er auch so nicht durfte, und irgendwie noch so komisch gestolpert und auf der ihr Bett gefallen und die ist erschrocken und weg und was machst du hier? Und der König sieht das und dachte, er will ihr was antun, ja, oder halt unreine Dinge da beginnen und sagt, das kann doch nicht wahr sein, damals so ein König, ja, das traut sich niemand in den Gemächern des Königs. Und der Haman, der hatte schon einen Galgen anfertigen lassen für den Mardochai, müsst ihr euch vorstellen. Der hatte schon einen Galgen anfertigen lassen für den Mardochai. Und der König wusste gerade nicht, was er machen soll, guckt raus und sieht diesen Galgen und sagt, und da hängt er ihn auf. Also genau das, was er seinem Feind antun wollte, ist ihm geschehen. Ohne dass der Mardochai das selber durchgesetzt hätte. Wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Die Rute seines Übermuts, der Stock seines Wütens wird ein Ende haben. Und das sind Gesetze hier an einem Beispiel. Es ist immer die Frage, wie lange dauert das, aber der Mensch wird das ernten, was er gesät hat. Versteht ihr? Und das ist ganz wichtig, das zu erfassen. Wir kennen auch dieses Wort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das ist übrigens Sprüche 26, Vers 27. Und wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Auf den rollt er zurück. Wenn du was loswälzt gegen andere im Unrecht, das kommt auf dich zurück. Aber auch positiv gesehen, was der Mensch sät, das wird er ernten. Die Seele, die da reichlich segnet, auch Sprüche 11, 25, die Seele, die da reichlich segnet, wird gestärkt, wird gelabt. Wer reichlich tränkt, anderen zu trinken gibt, der wird auch getränkt werden, auch zu trinken bekommen. Und das gilt geistlich und materiell. Könnt ihr euch erinnern, wie der Herr Jesus gesagt hat, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch Böses tun. Das ist genau eine Umsetzung dieses Gesetzes, dieses allgemeinen Gesetzes, das überall gültig ist, geistliches Gesetz. Ja? Die Seele, die reichlich segnet, wird gestärkt. Also wenn du statt zu schimpfen sagst, Herr, segne diesen Menschen, versteht ihr? Statt dich aufzuregen in deinem Innern, da gibt es bestimmt viele Gründe, sich aufzuregen, aber zu sagen, stopp, negative Gedanken bringen bloß wieder negative Frucht. Es ist objektiv negativ, wir müssen Wege finden, ja. Ich darf real denken, aber weil ich real denke und im Glauben segne ich jetzt ganz bewusst. Ich werde nicht komisch, dass ich sage, das Negative ist positiv, nein. Aber obwohl es negativ ist, segne ich dich jetzt. Ich segne den Mann, ich segne die Frau, ich segne das Kind, ich segne die Schule, ich segne den Ausbilder, ja. Ich segne den Nachbarn, ich segne. Segnet, weil ihr zum Segen berufen seid. Und wenn wir segnen, die Seele, die da reichlich segnet, wird gestärkt. Interessant. Ich sehe das Segnen und ich ernte die Stärkung von Gott. Wer reichlich tränkt, zu trinken gibt, sich investiert, anderen Leben schenkt, ja, der wird auch getränkt werden. Interessant. Das ist alles, was der Mensch sät, wird er ernten. Nehmen wir mal Sprüche 19, 17. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, der wird ihm wieder Gutes vergelten. Interessant. Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und was macht der Herr? Der Herr wird ihm wieder Gutes tun. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Geistliche Gesetze. Sprüche 21, 13. Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien der Armen, der wird selbst auch rufen und nicht erhört werden. Interessant. Nochmal. Wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien der Armen, der wird auch rufen und nicht erhört werden. Herr, warum erhörst du meine Gebete nicht? Viele Möglichkeiten. Aber eine Möglichkeit ist, wer seine Ohren verstopft vor dem Schreien der Armen, der wird auch rufen und nicht erhört werden. Oder denken wir an Abraham. Abraham hat ja die große Verheißung. Gott sagt zu ihm, ich will dich zu einer großen Nation machen, will dich segnen, will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und dieser Segen ging ja weiter von Abraham zu Isaak, zu Jakob, der dann Israel hieß und liegt auf Israel. Ja? Hört gut zu. Er sagt, ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Könnt ihr euch erinnern, nach dem Krieg, Deutschland hat begonnen, unwahrscheinliche Summen von Wiedergutmachung immer und immer und immer wieder nach Israel zu schicken. Davon ist es Deutschland nie schlechter gegangen. Da ist eine Wirtschaft entstanden, dass die anderen nur noch gesagt haben, also normal ist das nicht mehr erfassbar, was die plötzlich alles haben. Wer dich segnet, den will ich segnen. Ja? Aber wer dir flucht, den werde ich verfluchen, sagt Gott. Jetzt wird endlich mal Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und Deutschland nimmt nicht teil. Versteht ihr? Das ist das Schlechteste, was man als Politik überhaupt machen kann. Also noch negativer geht es fast nicht mehr. Das sind einfache geistliche Gesetze. Ja? Ganz einfache geistliche Gesetze. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich fluchen. Noch was ganz Praktisches. Treibe den Spötter hinaus, so geht der Zank weg. Treibe den Spötter hinaus, so geht der Zank weg. Und Hader und Schmähung hören auf. Das ist auch interessant. Also nicht anhören, nicht mitmachen, sondern sagen, also in meinem Haus bitte nicht. Bist herzlich willkommen, keine Frage. Aber wenn das Spotten oder Lästern oder schlecht reden oder irgend sowas nicht aufhört, tut mir leid. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich möchte gute Ernte haben. Lass uns beginnen zu segnen andere Menschen. Lass uns beginnen, ihnen Gutes zu tun. Dann wird der Herr auch mit uns sein. So haben wir dieses Grundgesetz. Und ich lese noch einmal ausführlicher vom Anfang her als Abschluss. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Wer auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und wie sehen wir auf den Geist? Wie sehen wir auf den Geist? Jesaja 55. Wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern er feuchtet die Erde, macht sie fruchtbar, lässt wachsen, dass sie Samen gibt zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wir sehen das Wort Gottes in unsere Seele, in unseren Geist, und es wird gute Frucht bringen. Andersherum lassen wir negative Dinge in unsere Seele, in unseren Geist, dann wird es negative Frucht bringen. Ja? Also wenn ich Gottesdienst habe, ich stärke mich in Gottes Wort, ja, und dann gehe ich nach Hause und ich vertiefe das. Und nachmittags noch einmal, ja, ich höre Lobpreis, ich preise den Herrn, ich gebe ihm die Ehre. Jetzt ist alles gut. Wenn ich dann aber 20 Uhr den Fernseher anmache und gucke mir dann bis 22 Uhr irgendwelchen bösen Schrott an und sehe jetzt diesen ganzen Müll und diese ganzen bösen Dinge in meine Seele, dann wächst dort, wo jetzt einfach der wertvolle Same des Wortes Gottes ist, plötzlich lauter Unkraut auf. Und das wisst ihr vom Garten her, was macht das Unkraut, wenn es wächst? Das nimmt dem anderen die Luft, das erstickt das, das verbreitet sich. Ja? Das ist ja auch, wenn man einen Garten hat, man darf ja Unkraut nicht zur Frucht bringen, ne? Damit es nicht überall hin ausstreut. Und das ist doch etwas völlig Sinnloses. Auf der einen Seite, ich sehe, dass mein Geist stark wird. Ja, Jesus Christus, unser Vorbild. Er hat uns immer wieder ermutigt, in ihm stark zu werden. Und er hat uns immer wieder angeboten, dass er uns erfüllt mit seinem Geist. Und ich lese mal noch ein paar Bibelworte. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Oder Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch und in mir wohnt, so wird er, Jesus Christus, der aus den Toten auferweckt wurde, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Und wenn wir also sehen auf den Geist, dann tun wir etwas ganz Gutes. Durch das Wort Gottes stärken wir ihn. Wachet und betet, durch das Gebet stärken wir ihn. Ja? Durch das Schauen im Glauben auf Jesus stärken wir unseren Geist. Ja? Aber wir dürfen dann natürlich nicht unsere Seele, unsere Augen, unsere Ohren öffnen, um uns wieder mit Müll vollkippen zu lassen. Versteht ihr? Und mit bösem Samen. Und mit Aussagen gegen Gott und mit Lügen und mit, ja, denn das ist auch Aussaat. Und so kriegt man im Herzen, so kriegt man im Geist dann so eine Mischsaat, ja. Das ist dann so wie, da hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben, hat ein Beet zurecht gemacht, ne, erstmal alles Unkraut raus, alles fein, ja, alles in Ordnung, eingesät, auch gegossen, das erste wächst. Und dann kommt plötzlich jemand und schmeißt da so irgendwelchen Unkrautsamen darüber, Disteln und Dornen. So ist das, wenn man auf der einen Seite Gottes Wort sucht, betet, ja, ihm wirklich treu ist, ihm dienen möchte, und auf der anderen Seite öffnet man Herz und Sinne und Ohren und Augen für böse Dinge im Computer, im Fernsehen, im Radio, im wo auch immer, ja. Menschen, die dann ständig, obwohl es nicht notwendig ist, ihre negativen Gedanken in mich reinlegen dürfen und ich sage nie Stopp, ja, da, das ist fürchterlich. Das ist so, wie wenn dein ganzes Beet des Herzens, wenn dein Geist mit lauter solchem Unkrautsamen dann untauglich gemacht wird. Und ich weiß noch im Schulgarten, mein lieber Mann, wenn wir da manchmal Unkraut jäten sollten, das ist gar nicht so ohne. Einmal, bis du dann die Wurzeln wieder ganz draußen hast, ja, dass das nicht nur oben abreißt. Und wenn du ziehst, kann passieren, du ziehst die gesunden Pflanzen mit raus. Ja. Und von daher lasst uns auf den Geist sehen und nicht auf das Fleisch. Ja. Die Bibel sagt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens, Hiob hat sogar einen Bund gemacht. Hiob hat einen Bund gemacht mit seinen Augen. Interessant. Steht extra da. Er sagt, Herr, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. In seinem Fall, dass ich nicht lüstern eine Jungfrau anschaue, ja. Aber überhaupt generell, dass ich nicht Böses angucke. Wir müssen schon von alleine genug Schlechtes sehen, ja, aber nicht von uns aus dann noch irgendwas anschalten und aufmachen, wo man Böses sieht, wo es gar nicht sein müsste. Ja. Der Herr segne uns. Und wenn wir das einhalten, das letzte Wort, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. So werdet ihr leben. Und darin stärke uns der Herr. Er segne uns, er erfülle uns mit seinem Geist. Er reinige uns und helfe uns in allen Dingen. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Amen. Amen. Und Vater, wir bitten um deinen Segen für unsere Regierung und um deinen Segen für unser ganzes Land. Wir beten, dass Erweckungen geschehen zu dir hin. Segne das Land, dass dein Wort verkündigt wird und weitergetragen wird. Segne unsere Stadt Kehl, lieber Herr, dass hier noch viele Menschen gläubig werden und dich finden als Herrn und Retter, Herr Jesus. Segne auch den Hauskreis in Straßburg, lieber Herr, dass er weiter wachsen darf zu deiner Ehre. Segne, lieber Herr, unsere Gemeinschaft, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, segne die Familien und Häuser, segne, lieber Herr, alle Gemeinden, dass du dich verherrlichst und deine Ehre groß wird im Land. Wir beten dich an. Und lieber Vater, wir bitten dich ganz, ganz herzlich um deinen Segen. Und wir bitten dich, dass dieser Segen aus Gnade sich vervielfachen darf und dass wir segnen in dieser Woche, lieber Vater, und dass du uns darin stärkst. Und Jahwe, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmeln, er segne und behüte dich. Jahwe, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Jahwe, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Eine reich gesegnete Woche, ihr Lieben.